Und jetzt, genau, sehr schön. Judy, dann fangen wir an. Ja, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Sportkommunal und heute zu Gast, wie ja im Intro schon angekündigt. Hallo Matze.
Ja, hallo Sunny.
Wo bist du denn gerade?
Ja, ich sitze bei mir in der Kreisverwaltung in Korbach im Büro.
Vielen, vielen Dank schon mal, dass du dir jetzt die Zeit dafür nimmst, um ja das große Thema Sportentwicklungsplanung mit uns mal zu besprechen. Und da direkt meine erste Frage: Hat überhaupt ein Landkreis eine Sportentwicklungsplanung?
Natürlich hat ein Landkreis eine Sportentwicklungsplanung. Mittlerweile auch schon die zweite, die wir jetzt haben. Wir hatten 2009, 2010 schon mal eine auf den Weg gebracht, zusammen mit der Deutschen Sporthochschule in Köln und haben dann das Ganze nochmal fortgeschrieben im Jahr 2018 bis 2020. Das dann aber mit dem Institut für kooperative Planung aus Stuttgart.
Okay, also ihr habt es nicht alleine gemacht und ist ja schon auch, glaube ich, eine Besonderheit, stelle ich mir zumindest vor, als Landkreis. Wie geht man das an? Also ihr habt ja nicht nur eine Stadt oder eine Gemeinde, sondern wie viele seid ihr denn eigentlich? Und ja, wie fängt man sowas an mit mehreren?
Ja, wir sind insgesamt bei uns im Landkreis mit 22 Kommunen vertreten und da die Kommunen aufgrund ihrer Größe im Gegensatz zu vielleicht den doch in Deutschland bekannten größeren Städten ja sich nicht auf den Weg machen konnten, eine eigene Sportentwicklungsplanung ja voranzubringen, haben wir gesagt, es ist für uns als Landkreis schon interessant und wichtig, genau das zu tun, um uns einen Überblick zu verschaffen. Was gibt es eigentlich so an Struktur, an Angeboten? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Und wo müsste eigentlich die Reise hingehen, dass wir unser, ja, Bewegungs- und Sportsystem, ja, optimieren?
Und kannst du dich, wenn ihr jetzt auch schon ja länger dabei seid, kannst du dich noch so an die Anfänge erinnern? Was war so eine große Hürde, die ihr nehmen musstet?
Ja, ich springe da mal in das Jahr 2009 nochmal zurück oder sogar ins Jahr 2008. Die große Hürde war damals bei uns, und das ist sie vielleicht auch heute noch, ja, Sportentwicklungsplanung kostet personelle Ressourcen und vor allen Dingen auch Zeit. Die Entscheidung für die Deutsche Sporthochschule damals ist dahingehend gefallen, dass einfach die Manpower und Womenpower bei uns in der Kreisverwaltung gerade im Fachdienst relativ begrenzt war. Und der damalige Dezernent gesagt hat, also eigentlich brauchen wir was, wo ihr als Mitarbeiter die wenigste Arbeit habt. Das heißt, wir haben eine Erfahrung gemacht mit der Deutschen Sporthochschule in Köln, hatten da auch sicherlich ein durchaus gutes Ergebnis so im Nachhinein. Mir ist aber relativ schnell klar geworden, dass wir was ganz Wichtiges nicht gemacht haben. Nämlich, wir haben die verschiedensten Akteure aus Politik, Vereinen, Verbänden im Rahmen dieser Sportentwicklungsplanung nicht beteiligt. Und da war es mir wichtig, dass wir das für die neue Runde im Jahr 2018 bis 2020 dann ändern. Also kooperative Planung, Beteiligungsprozesse initiieren.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, weil am Ende ist ja die Sportentwicklungsplanung dafür da, um es den Nutzern ja anzubieten, weil ne, ich kann ja noch die beste Planung für Sportangebote und Turnhallen haben, wenn sie nicht genutzt werden. Also wenn ich ja da vorbei plane. Deswegen ja zuhören, wo liegen ja die Interessen? Und da glaube ich, ist es ja auch ganz gut, wenn man, ihr habt ja dann eine empirische Erhebung bestimmt ja auch gemacht. Und werdet ihr das jetzt, wenn du sagst, ihr seid schon in der Fortschreibung ja nächstes Jahr, werdet ihr das auch wieder machen?
Na gut, wir sind in der Fortschreibung gewesen in Bezug von 2009 auf 2018, und haben da die Sportentwicklungsplanung fortgeschrieben. Das wird für uns aber jetzt, nach dem finalen Sportentwicklungsplan aus 2020, jetzt eigentlich in den Köpfen eine tagtäglich gemacht. Also wir beschäftigen uns mit den Handlungsempfehlungen, mit den Dingen, die jetzt endlich aus der Sportentwicklungsplanung, aus den Ergebnissen resultieren. Ich muss aber auch dazu sagen, Handlungsempfehlungen stehen auf dem Papier und selbst jetzt ändern sich Schwerpunkte bezüglich dieser Handlungsempfehlungen schon wieder aktuell, weil wir immer direkt auf ja neue Gegebenheiten reagieren müssen. Ich kann trotzdem sagen, dass wir ja die verschiedenen Schwerpunkte, die wir gebildet haben, natürlich auch entsprechend gewichtet haben. Was ist uns als erstes wichtig? Was macht man vielleicht später? An dem, was uns wirklich sehr, sehr wichtig ist, nämlich im Bereich der Kinder und Jugendlichen, Bewegungsangebote zu initiieren, ja, einfach die Bewegungsförderung voranzutreiben, da beschäftigen wir uns wirklich immer noch hauptsächlich mit.
Und kannst du uns einmal skizzieren, wie das denn aussieht? Du bist ja für den Landkreis verantwortlich und dann hast du ja mit deinen 22 Kommunen und Gemeinden ja auch immer noch Player dabei, die ja dann auch für sich schauen, für ihre Kommune, dass sie ja da gut bei wegkommen. Wie vermittelst du da? Wie setzt du da Prioritäten?
Naja gut, man muss versuchen, und das haben wir, glaube ich, auch geschafft, alle mitzunehmen. Zunächst mal muss man im Prinzip kommunizieren, dass wir das Ganze finanzieren als Landkreis Waldeck-Frankenberg, das nach Möglichkeit, so war es bei uns auch, tatsächlich auf die Kommunen bis auf gewisse Datenlieferungen keine zusätzliche Arbeit auf Mitarbeitende zukommt. Und dass letztendlich so für die Kommunen auch der das Arrangement und das, die Hilfestellung relativ überschaubar bleibt. Das heißt, wir haben die komplette Erfassungsarbeit zusammen mit unserem Anbieter, mit dem Begleiter gemacht und ja, hatten eigentlich dann ja nur gewisse Rückfragen an die Kommunen, wenn es um spezielle Fälle ging. Also wir haben natürlich als Landkreis unsere eigene Sportinfrastruktur mit den kreiseigenen Hallen und Sportstätten, weil wir als Schulträger ja auch unterwegs sind. Und dann kommen eben noch die kommunalen Sportanlagen und die Vereinssportanlagen hinzu.
Ja, aber ich glaube, da sagst du einen wichtigen Punkt, da auch die Hand zu reichen und nicht nur als Landkreis zu sagen, so, wir machen jetzt so eine große Planung, sondern gleichzeitig auch zu sagen, wir übernehmen auch den und den Teil, damit das nicht zu euren Lasten im Verwaltungsalltag noch obendrauf kommt.
Genau. Also was wir natürlich machen mussten, wir können nicht jede Kommune einzeln betrachten. Wir haben dann überlegt, welche Gebietskulissen können wir zusammenfassen, was macht aus den unterschiedlichsten politischen, aber auch Kooperationsgegebenheiten der Kommunen Sinn, haben insgesamt dann in unserem Landkreis vier Areale gebildet und die vier Areale haben wir dann tatsächlich mit gewissen Auswertungen dann nochmal auf den unterschiedlichsten Ebenen dann auch einzeln betrachten können. Also nicht nur den Gesamtlandkreis, sondern auch die Kommunen, die typischerweise auch so in kommunalen Verbünden zusammenarbeiten, haben wir auch da ja gemeinschaftlich betrachtet.
Okay, dann das war so der Blick so ein bisschen in die Vergangenheit. Dann kommen wir mal ins Jetzt. Kannst du ein Beispiel mal uns erklären, eins mit uns teilen, was aus der Sportentwicklungsplanung heraus entstanden ist? Ein Back-Practice-Beispiel?
Ja, wichtig für mich war erstmal, dass wir uns im Rahmen unserer Sportkommission tatsächlich von den klassischen Themen, wir kümmern uns mal um die Sportlerehrung, wir kümmern uns darum, welcher Verein welche Zuschüsse bekommt, wirklich weiter bewegt haben. Das ist für mich eigentlich das zentral Wichtigste. Wir diskutieren tatsächlich auch jetzt, diese Handlungsempfehlungen, aber auch sportpolitische Themen überlegen gemeinschaftlich im Rahmen unserer Sportkommission, das mittlerweile immerhin schon dreimal im Jahr, wie gehen wir jetzt mit gewissen Themenschwerpunkten, mit gewissen Herausforderungen jetzt um? Das ist für mich eigentlich schon mal ein großer Mehrwert. Also wir heben nicht nur im Rahmen, ich meine, wir machen das eh nicht als Verwaltungsmitarbeiter, sondern die politischen Entscheidungsträger, wir heben nicht nur die Hand, sondern wir diskutieren auch und gucken, okay, wo müssen wir denn tatsächlich jetzt auch wie etwas besser machen, als wir es bislang gemacht haben. Das ist wirklich sehr, sehr gewinnbringend. Natürlich, das ist das Zweite, arbeiten wir natürlich an konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Das werden viele Kolleginnen und Kollegen von uns auch machen. Wir machen das vor allen Dingen auch zusammen mit dem Sportkreis, Thema Schwimmen, Nicht-Schwimmer-Problematik, die wir alle kennen. Also das ist wirklich mittlerweile ein sehr großes Schwerpunktfeld geworden. Was auch aus der Sportentwicklungsplanung direkt entstanden ist, sind tatsächlich, auch wenn ich nur ein relativ überschaubares Budget habe bei mir im Landkreis, wir haben neue Ansätze dazu bekommen. Also beispielsweise den Ansatz immerhin mit 10.000 Euro Förderung des Schulschwimmens. Das heißt also, wir schicken, sonst würde das System bei uns wahrscheinlich zum Teil im Land Hessen gar nicht mehr funktionieren, zusätzliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit den Schulen zusammen zum Schwimmen, um einfach überhaupt das Schwimmen in den Schulen zu gewährleisten. Also da mischt sich der Kreis auch über Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung direkt in den Schulbetrieb mit ein, was sehr positiv ist.
Genau, und das ist ja am Ende auch einfach nur toll, wenn es noch Synergieeffekte für andere Bereiche dann auch hat. Und würdest du sagen, dass dir die Sportentwicklungsplanung auch schon das ein oder andere Mal ja das Zündlein an der Waage war in Diskussion, warum machen wir was, warum machen wir es nicht? Und dann konntest du deine 100 Seiten rausholen und sagen, naja, aber da steht's doch drin.
Ja, das kann man deutlich so sagen. Also grundsätzlich erfindet man sicherlich mit einer Sportentwicklungsplanung von der Grundausrichtung das Rad nicht neu. Das muss wohl klar sein. Aber dadurch, dass ich auf die individuellen Belange der jeweiligen Gebietskulissen eingehe, auf die in dem Fall bei uns des Kreises, habe ich natürlich schon Argumentationshilfen. Auch mal zu sagen, gerade wenn man das klassische Feld der Sportinfrastruktur betrachtet, ja, was müssen wir überhaupt noch umsetzen und was nicht? Am Ende des Tages kann man da zumindest aufgrund dieser Grundlagen sehr gut seine fachliche Expertise mit reingeben, was am Ende die Politik entscheidet. Okay, das wissen die meisten ja von uns, da steht dann wieder auf dem anderen Blatt. Aber da kann ich wenigstens ruhigen Gewissens rausgehen und kann sagen, okay, das ist nicht nur ein Hirngespinst oder eine Wahrnehmung des Matthias Schäfer oder des Teams aus dem Sport, sondern das ist tatsächlich auch wissenschaftlich begründet. Kurzum, wir können bei uns im Landkreis sagen, gegenüber wahrscheinlich vielen anderen wirklich urbanen Räumen, wir haben Flächenverfügbarkeit und wir müssen eher darüber nachdenken, okay, was brauchen wir zukünftig noch an Flächen? Und wo müssen wir entsprechend auch mal sagen, ja, vielleicht kann man eben auch Bewegungsinfrastruktur, Sportinfrastruktur umwandeln, ne? Und auf der anderen Seite durchaus Dinge schaffen, die konzentrierter sind, die hochwertiger sind. Also das hören unsere Fußballvereine, ich komme selbst aus dem Fußball immer nicht ganz so gerne, aber brauche ich wirklich tatsächlich noch jeden Sportplatz? Und aufgrund dieser Grundlage der Sportentwicklungsplanung kann ich das eben auch unterfüttern und kann also ein bisschen die Nadel stechen. Das finde ich ganz gut.
Da grinst er.
Klar.
Und ja, und wir sind ja auch hier im Podcast auch zu zeigen, wo es vielleicht mal hakt und wo es nicht so gut läuft. Gibt es eine Sache, ja, wo du sagst, Mensch, irgendwie da hat, ist der Knoten irgendwie noch nicht geplatzt, da konntest du den Schalter noch nicht umlegen, das zieht sich, ja, wie so ein Kaugummi?
Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Also, den Schalter umlegen, also ist problematisch, wenn man die Fülle der Dinge, die man sich vorgenommen hat, tatsächlich umsetzen möchte. Das scheitert oftmals tatsächlich, ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, an personalen Ressourcen, die man einfach dafür hat. Wir im Sport sind Querschnittsaufgabe und man zehrt positiv, finde ich das auch, trotz freiwilliger Leistungen an uns. Und ja, da gerät manchmal so das ein bisschen aus dem Blick, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Das finde ich aber mitunter auch gar nicht schlimm. Aber diese eigentliche Umsetzung, zielgerichtet, eine Handlungsempfehlung nach der nächsten oder zumindest diese auch konkret bearbeiten zu können, das wird durch das Tagesgeschäft manchmal echt wieder über den Haufen geworfen. Also ich kann mich aber, deswegen sehe ich nicht so viele negative Dinge oder eigentlich gar keine, ich kann mich nicht beschweren, weil ich tatsächlich sage, das ist ein Grundsatzbaustein, auf den ich mich berufen kann und wo ich dann tatsächlich auch das, was ich von meinem Gefühl her umsetzen möchte, auch dann umsetzen kann. Also es gibt gar nicht so, der fällt mir nicht ein, den Hemmschuh, kann ich nicht sagen. Es ist einfach nur gewinnbringend gewesen für den gesamten Prozess im Sport.
Ja, und da einmal den Blick hinter die Kulissen. Wie hast du spezielle Mitarbeiter, die ausschließlich und nur Sportentwicklungsplanung machen? Oder wie muss man sich das im Verwaltungsalltag bei dir vorstellen? Oder habt ihr immer einen Tag, heute Sportentwicklungsplanung, heute machen wir alle nur die Sportentwicklungsplanung?
Also aus meiner Sicht machen wir tagtäglich Sportentwicklungsplanung. Das ist ja schon mal klar. Und nein, natürlich haben wir nicht unbedingt eine spezielle Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der sich nur damit befasst. Aber auch da kann ich sagen, ja, durch die Sportentwicklungsplanung ist tatsächlich mein Personalvolumen dann nochmal gewachsen oder zumindest nochmal, ich sage mal, gesichert worden. Man hat ja oftmals als freiwillige Leistung Diskussionen um Stellen und dergleichen. Also ich kann sagen, mit der Sportentwicklungsplanung begründe ich tatsächlich auch die Stelle, einer Projektmitarbeiterin beispielsweise, die ich habe. Es hat sich auch viel Positives entwickelt. Im Land Hessen haben wir den Vorteil, dass wir weitere Programme, Kooperationen in Anspruch nehmen können. Ich habe durch die Sportentwicklungsplanung nochmal das Thema Bewegungskoordination näher betrachte. Und ich habe jetzt sogar bei mir im Team eine Bewegungskoordinatorin, die sich ja mit vielen Dingen beschäftigt, die eben auch Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung sind, die ich also damit auch noch umsetzen kann als geförderte Stelle. Ist perfekt. Also Sportentwicklungsplanung kurzum kann dazu führen, dass tatsächlich Systeme im Sport gestärkt werden, und zwar in der eigenen Verwaltung, und dass sich sogar Ressourcen dann ausweiten können, weil man einfach begründen kann, warum ich mehr Stellen benötige.
Also ich finde das mega, weil das ist einfach so ein schönes Beispiel, was du auch gerade gesagt hast, dass es nicht nur um Sportstätten halt auch geht bei dieser großen Gesamtplanung, sondern um viel, viel, viel mehr. Und deswegen schön, dass du uns da ein paar Beispiele auch intern bei dir aufgezeigt hast. Und ja, den Blick nach vorne, quasi nach morgen oder noch ein bisschen weiter. Wie geht denn die Reise jetzt weiter? Beziehungsweise, ja, es steht Weihnachten vor der Tür. Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre es dann in Bezug auf die Sportentwicklungsplanung für deinen Landkreis?
Ja, also ich würde mir wünschen, jetzt bin ich doch mal ein bisschen politisch, dass man, ich weiß ja, wie es in diesem Geschäft läuft, aber dass man tatsächlich auch klar begründete und nachgewiesene Erfordernisse dann auch tatsächlich ohne den politischen Background versucht umzusetzen. Das bedeutet für mich auch mal, der Wunsch ist auch mal, auch wenn ich natürlich für den Sport agiere, das bitte jetzt nicht falsch verstehen, auch mal Nein zu sagen. Mir ist eine zielgerichtete Sportinfrastruktur, eine Angebotsstruktur wichtiger, wenn sie gut und qualitativ hochwertig ist, als eine Masse, die dann letztendlich aus, das muss ich vorsichtig sein, was ich sage, mitunter, aber wir sind ja unter uns, zum Teil politischen Geschenken besteht, die aufgrund von Dingen der Wiederwahl oder der Wahl von gewissen Mandatsträgern letztendlich daraus resultieren. Das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade, kann es aber auch absolut nachvollziehen. Ne? Das wär so ein Wunsch. Und durchaus könnte auch ein Wunsch sein, dass eine Sportentwicklungsplanung mitunter auch angeknüpft werden kann an, ja, oder sollte, an Förderbedingungen, Förderkulissen. Dazu muss es aber auch dann wieder so sein, dass man grundsätzlich, das ist mein zweiter Wunsch, seitens der Träger von Bund und Land dazu kommen könnte, auch Sportentwicklungsplanungen entsprechend finanziell zu fördern. Dass also die Kommune beziehungsweise eine Gebietskörperschaft das nicht selbst machen muss, so wie wir als Kreis selbst finanzieren muss, sondern dass man sagt, okay, wir beteiligen uns zumindest an der Finanzierung und betrachten dann die Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung aber auch zeitgleich als Handlungsempfehlung auch auf Landesebene, Förderzusagen auf den Weg zu bringen oder eben auch zu sagen, nö, das ist klar Sache der Sportentwicklungsplanung und die Sportentwicklungsplanung sagt, ist nicht notwendig oder gerade notwendig, wie auch immer. Das sind so Wünsche, ja.
Ja, das würde ich mit auf meinen Wunschzettel auch nehmen. Eine abschließende Frage habe ich dann noch. Du hast ja bei dir gerade dein Sonderprojekt mit den Green Trails und es ist ja schon auch eine kleine Ähnlichkeit da zur Sportentwicklungsplanung, denn durch dieses Sonderprojekt hast du ja mit unfassbar vielen Vertretern aus den unterschiedlichsten Bereichen zu tun. Das hat man ja mit einer Sportentwicklungsplanung ja auch, gerade wenn man ja am Anfang steht und erstmal auch so sagt, ne? Was wünscht ihr euch dann sozusagen, obwohl ja die Sportentwicklungsplanung kein Wunschkonzert ist, aber diese Arbeit mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen, du hast ja bei dir auch die Jäger, die Klimaschützer, den Verkehrsexperten, also was ist da so dein Tipp aus deiner Erfahrung, die du jetzt gemacht hast in den letzten Monaten, wenn man da so den Hut auf hat, wie kriegt man da alle zusammen an einem Tisch und auch gegenseitiges Verständnis, weil am Ende des Tages muss ja auch eine Entscheidung getroffen werden. Machen wir es so, so oder so?
Grundvoraussetzung für mich ist, dass ich verschiedene Haltungen und verschiedene Meinungen, die durchaus berechtigt sind, grundsätzlich erstmal akzeptiere. Das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Also ich möchte ja etwas, klar. Und wenn ich etwas möchte, hat das gewisse Konsequenzen für einen jeweils anderen, eine jeweils andere Person, Institution, wie auch immer. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dann das Verständnis aufzubringen. Jetzt bin ich mal wieder bei mir, Welche Argumente denn eigentlich durchaus berechtigt von der anderen Seite kommen, warum sie etwas gegebenenfalls eben nicht so toll finden, wie ich das finde. Und dann ist es entscheidend, und das wäre eigentlich der Abschlussschritt, zu einem Konsens zu kommen. Also auf der einen Seite Kompromisse einzugehen. Die Kompromisse dürfen natürlich nur so weit gehen, wie es nicht projektschädlich ist. Aber auch vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man die Belange der anderen Parteien, der anderen Interessenvertreter durchaus, ja, zum einen ernst nimmt, aber auch gewinnbringend in seine Projektplanung mit reinnehmen kann. Das bedeutet ja nicht automatisch, wenn ich etwas tue, dass das absolut direkt zu ja, negativen Folgen für den Betroffenen führt. Nee, ganz im Gegenteil. Ich versuche dann, Win-Win-Situationen herzustellen. Das heißt also, der Naturschutz kann, wenn du das Projekt jetzt angesprochen hast, durchaus gewinnbringend davon profitieren, weil wir letztendlich Natur erfahrbar machen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da kann man gemeinschaftlich sogar Projekte entwickeln. Mal abgesehen davon, dass der Naturschutz durch unser Projekt eine riesengroße Ausgleichsmaßnahme generiert, die ja durchaus auch gemeinschaftlich entwickelt und bespielt werden kann.
Ja, Hut ab dafür, dass es ja nicht nur immer ist, ich will jemandem etwas wegnehmen, sondern es kann ja am Ende ja auch, wie du schön sagtest, eine Win-Win-Situation sein. Dafür weiterhin viel Ausdauer, viel Freude auf vieles gegenseitiges Verständnis in den verschiedenen Bereichen. Und ja, dann vielen, vielen Dank für diese Zeit und den Einblick, wie der Landkreis Waldeck-Frankenberg da agiert als Landkreis mit 22 Kommunen. Ich danke
Ja,
dir.
gerne doch. Gerne, gerne.
Tschüss, Matze.
Ciao, Sani.